Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute besprechen wir das TKKG-Hörspiel Banditen im Palasthotel. Eine Folge, bei der ich manche Dialoge mitsprechen konnte. Hallo Heike, warst du mal im Palasthotel in Marbella?
Hallo Marc. Unsere Familienurlaube, als ich noch ein Kind war, fanden oft in Spanien statt, aber meistens in Clubs und auf den Balearischen Inseln. Mit Festlandspanien habe ich nur insofern einmal Berührung gehabt, dass ich da einen Surfurlaub verbracht habe. Und das war nicht an der Costa del Sol, sondern an der Costa Blanca in der Ferienregion La Manga am Mar Menor. Das Mar Menor ist eine Lagune, auf der ich meine ersten Surfversuche gemacht habe, sodass ich da nicht in Gefahr war, verloren zu gehen, so wie Erik Prachol.
Von TKKG gibt es ja über 100 Bücher, leider eingestellt, und weit über 200 Hörspiele, die auch nach wie vor regelmäßig erscheinen. Deshalb wollten wir darüber eigentlich nicht viel sagen. Ich wollte dafür etwas erzählen über die spanische Version Pacto Secreto. In unserem ersten Urlaub auf den Kanarischen Inseln konnte ich kein Spanisch. Ich dachte, man kommt ja mit Deutsch und Englisch gut über die Runden. Und als wir da so über die Insel spaziert sind, stand ich plötzlich vor einem Baustellenschild und das einzige Wort, das ich verstanden habe, war Prohibido. Und das war dann doch recht peinlich, dass man so gar nichts von der Landessprache mitbekommen hat. Kannst du dich noch an den genauen Text erinnern?
Soweit ich mich erinnere, hieß es Prohibido el paso a toda persona ajena a la empresa. Im Grunde also Zutritt für Unbefugte verboten. Aber außer Prohibido habe ich damals auch nicht viel verstanden.
Zurück in Deutschland haben wir uns dann entschieden, Spanisch zu lernen. Ich mache das immer ganz gerne, indem ich mir ein Grammatikbuch nehme und da die Grundlagen lerne. Dann als nächsten Schritt leichte Lesekost, wie zum Beispiel Lola Lago oder Comisario Garcia, also auch schon Krimiromane. Und was sehr gut geht, weil es einen recht hohen Lesefluss hat, man liest in der Fremdsprache ein Buch, was man auf Deutsch gut kennt. Und da ich in der damaligen Zeit recht viel TKKG gelesen habe, hatte sich angeboten, mal zu schauen, ob es auch TKKG auf Spanisch gab. Und so bin ich dann mit Pacto Secreto in Verbindung gekommen. Ich habe mit meinem dann vorhandenen Wissen mühsam eine Nachricht zusammengebastelt und mich mit einem spanischen Verkäufer in Verbindung gesetzt und konnte so ein halbes Dutzend Pacto Secreto Bücher erwerben. Heutzutage ist das natürlich alles viel einfacher, ein paar Klicks online und man hat die Bücher. Allerdings war der Lerneffekt mit meiner damaligen Methode doch recht hoch. Es gibt insgesamt mindestens 20 Pacto Secreto Bücher, meines Wissens aber leider keine Hörspiele und auch die Banditen im Palasthotel sind nicht übersetzt. Auch wenn ich denke, der vermutliche Titel Los Delincuentes en el Hotel Palacio klingt doch recht spannend. Pacto ist genau wie TKKG im Deutschen zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben der Protagonisten, in dem Fall in einer anderen Reihung. P. Patitas Pfote, A. Albondiga Klößchen und dann Karl, Tarzan und Oscar. Pacto Secreto selbst ist ein Wortspiel für das spanische El Pacto Secreto, in dem Fall mit C, was so viel bedeutet wie der Geheimbund, und das passt zu TKKG ja zumindest teilweise. TKKG wurde auch in andere Sprachen übersetzt. Zu nennen wären da zum Beispiel das Dänische. Karls Spitzname dort lautet nämlich Data Martin und ich finde, das würde auch im Deutschen ganz gut passen, statt Karl der Computer, Karl der Data Mart zu sagen. Und auf Indonesisch ist auch Banditen im Palasthotel übersetzt worden. Leider können wir die Sprache nicht, von daher konzentrieren wir uns in der heutigen Episode auf die deutsche Version.
Die Banditen im Palasthotel sind Folge 27. Das Buch ist 1983 erschienen und das Hörspiel 1984. Das Hörspielskript stammt von H.G. Francis, der damals die meisten Adaptionen von Büchern auf Hörspiele für das Haus Europa gemacht hat. Wir haben 41 Minuten Hörspielzeit. Die Handlung ist unterteilt in 14 zum Teil sehr kurze Szenen, die durch kurze Musik unterbrochen werden und meistens dadurch charakterisiert sind, dass danach ein Ortswechsel stattfindet und die Handlung woanders fortgesetzt wird. Der Handlungszeitraum, der eigentliche Fall in Marbella, spielt sich an 2 Tagen ab und es gibt noch einen gewissen Vorlauf in der Millionenstadt, bevor sie tatsächlich nach Spanien abfliegen. Dieser Zeitraum ist in der Kassette nicht weiter charakterisiert, es sind wohl wenige Tage. Der Klappentext von Buch und Hörspiel unterscheidet sich deutlich. Im Buch wird schon sehr viel erwähnt. Es geht um einen Versicherungsbetrüger, der 2 Millionen unterschlagen hat. Eine internationale Gangsterbande wird erwähnt und so weiter. Der Klappentext für das Hörspiel bleibt da eher kryptisch. Da wird nur erwähnt, dass es um einen noch lebenden Toten geht und einen nicht ganz sauberen Detektiv. Da wird in meinen Augen mehr Spannung aufgebaut, weil alles ziemlich im Dunkeln gelassen wird. Auf dem Titelbild sehen wir eine Szene, die schon im Palasthotel in Marbella spielt. Tarzan und Gabi stehen hinter einer Ecke und beobachten, wie zwei Finstermänner mit einem Revolver sich der Hotelzimmertür von Erik Bracholt nähern.
Was ich noch erwähnenswert finde, ist, im Buch sind sehr viele spanische Städtenamen genannt, Torremolinos, Granada und so weiter, die auch alle existieren und an der Costa del Sol sind. Das ist insofern, finde ich, ungewöhnlich, da es zum Beispiel im Buch Horrortrip im Luxusauto die Stadt Ventilipulciano oder Miracolipulciano gibt oder bei der Klassenfahrt zur Hexenburg Chic Village, die beide für mich dann doch recht ausgedacht klingen. Kommen wir nun zum Hörspiel. Der Fall startet an einem Vormittag, kurz vor den Sommerferien, im Internatspark. Klößchen ist aufgeregt, er hat der TKKG-Bande etwas Wichtiges mitzuteilen und möchte das als Rede aufbauen. Er stellt sich auf eine Parkbank. Er erzählt, dass die Familie Sauerlich seit einigen Jahren immer am selben Ort den Sommerurlaub verbringt und das wäre im Palasthotel in Marbella. Diese Informationen finden der Rest der TKKG-Bande jetzt nicht besonders spannend. Sie glauben auch, dass er ihnen nicht wirklich was zu erzählen hat. Klößchen setzt aber seine Rede weiter fort und die nächste Information, die er ihnen gibt, ist, dass er auch dieses Jahr wieder mitfahren wird, was Gabi zu der recht launigen Bemerkung verleiht, dass das Hotelpersonal wohl Schmerzensgeld bekommen müsste. Er würde wahrscheinlich wieder genauso viel kaputt machen wie früher. Klößchen verneint das, denn er wäre erwachsener geworden. Sein Vater würde ja alles bezahlen. Und jetzt kommt die eigentliche Information. Sie wären ja alle zusammen und Einigkeit macht stark. Das verstehen die anderen drei jetzt nicht wirklich und insbesondere Tarzan steht ziemlich auf dem Schlauch, wie Palasthotel und wer ist dabei. Klößchen erklärt also nochmal dezidiert, dass alle drei mitfahren würden, sein Vater hätte alles gedeichselt, die Hotelzimmer wären gebucht, die Flugplätze wären reserviert, in einer Woche ginge es los. Gabi und Karl können es immer noch nicht so richtig glauben, denn das wäre viel zu teuer, das könnten sie nicht bezahlen. Und Klößchen ist wirklich verblüfft, ob dieser Begriffsstutzigkeit, denn natürlich wären alle eingeladen. Dann gibt es ein paar Sekunden der Ruhe und alle brechen in Freudentaumel aus, bedanken sich bei Klößchen mit, wie es wohl normal ist in der damaligen Zeit, Schulterklopfern. Und die Bank bricht zusammen. Im Buch ist das etwas anders. Da gibt es die Bankszene gar nicht. Denn Tarzan kann zuerst die Reise gar nicht mit antreten. Er möchte die ersten 3 Wochen der Sommerferien bei seiner Mutter in seiner eigentlichen Heimatstadt verbringen. Und da freut er sich drauf. Natürlich sind die anderen drei dann ziemlich betröppelt, denn die TKKG-Bande wollte den Urlaub eigentlich zusammen verbringen. In den nächsten Tagen hängen KKG zusammen. Tarzan ist außen vor. Tarzan meint sie geheim bündeln. Und nach ein paar Tagen kommen sie dann und sagen, alles ist geklärt. Frau Carsten, die Mutter von Tarzan, kommt auch nach Marbella, bleibt dort ein paar Tage. Aber Hermann Sauerlich wird sie auch für 3 Wochen einladen und dann ist die TKKG-Bande wieder vereint. Was ich ganz interessant im Buch fand, ist eine Information. Tarzan und Klößchen sitzen in der Englischstunde nicht nebeneinander. Ich habe da mal über meine Schulzeit nachgedacht. Bis auf Funktionsräume, also Physik, Kunst, Musik, war es bei uns so, dass wir eine feste Sitzordnung hatten im Klassensaal bei den anderen Fächern wie Gesellschaftsfächer oder Mathematik und auch in den Sprachen. Insofern hat mich das ein bisschen gewundert. Wie war das denn bei dir?
Bei mir war das genauso. Alles, was im Klassenraum stattfand, hatte mehr oder weniger eine feste Sitzordnung, die sich am Anfang des Schuljahres rausgebildet hat. Jeder hat sich einfach seinen Lieblingsplatz gesucht und seinen Lieblingssitznachbarn. Und daran hat sich in der Regel während des Schuljahres auch nichts mehr geändert. Es gab ein paar Ausnahmen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass in der Mittelstufe meine Augen irgendwann schlechter wurden, ich eigentlich eine Brille gebraucht hätte und ich aus der 3. Reihe nicht mehr wirklich was an der Tafel sehen konnte, sodass ich den Platz wechseln musste und in die 1. Reihe umziehen. Das war auch bei den allermeisten Lehrern kein Problem. Allerdings hatten wir einen, der darauf bestanden hat, dass die Sitzordnung, so wie sie am Anfang des Schuljahres war und wie er sich seinen Sitzplan gezeichnet hatte, das ganze Schuljahr über genauso beibehalten werden musste, weil er einfach sich geweigert hat, die Leute so kennenzulernen, dass er sie auch auf einem anderen Platz hätte mit Namen aufrufen können. Und das heißt, dass ich für diese Stunde dann trotzdem wieder in die 3. Reihe zurück musste und eben nichts an der Tafel lesen konnte. Die ganze Nebenhandlung, dass Frau Carsten mit eingeladen wird und Tarzan ursprünglich gar nicht mitkommen will, ist in der Kassette rausgekürzt. Die wird vom Erzähler nur unter dem Stichwort "Es waren noch einige Schwierigkeiten zu überwinden" subsumiert. Und wir befinden uns jetzt einige Tage später, nicht weiter definiert, bei einer letzten Zusammenkunft in der Millionenstadt, kurz vor der Abreise nach Marbella. Die Glockners haben eingeladen und Frau Glockner hat ein spanisches Essen vorbereitet. Klößchen lobt das Essen und sagt, das ist so delikat, besser kriegt man es noch nicht mal im Palasthotel in Marbella.
Im Buch wird das Essen ein bisschen genauer beschrieben. Frau Glockner bereitet Gazpacho vor, die spanische Suppe, die kalt gegessen wird. Tarzan weiß das nicht und da ist eine ganz nette Szenenbeschreibung. Denn als er den Suppentopf sieht und das Kondenswasser, fragt er sich, ob Frau Glockner den Eisschrank mit dem Herd vertauscht hätte. Und das hat mich damals schon stutzig gemacht, denn das Wort Eisschrank war weder damals noch heute in meinem aktiven Wortschatz und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, was das ist.
Heute wird Eisschrank mehr oder weniger synonym zu Kühlschrank verwendet. Aber wo kommt das Wort her? Früher gab es tatsächlich Eisschränke, sprich Küchenschränke, die einigermaßen gut isoliert waren, aber nicht irgendwie elektrisch betrieben wurden, sondern es gab einfach ein großes Fach innerhalb dieses Schrankes, in das Eis eingefüllt wurde, sodass das Innere einigermaßen kühl geblieben ist. Dieses Eis wurde entweder im Winter als Schnee irgendwo in tiefen Kellern eingelagert oder später dann mechanisch hergestellt und von Lieferanten mehrfach die Woche in die wohlhabenden Haushalte oder kleine Molkereigeschäfte geliefert, um leicht verderbliche Waren aufbewahren zu können. Zurück bei Glockners kommt das Gespräch natürlich irgendwann auch auf die bevorstehende Reise nach Marbella. Und Kommissar Glockner erzählt, dass er vor kurzem dienstlich mit einer Person zu tun hatte, die demnächst auch nach Marbella reist und sogar beabsichtigt, im Palasthotel abzusteigen, bis ihr Haus in Marbella fertig gebaut ist. Da die TKKG-Bande natürlich an allem, was irgendwie kriminalistisch angehaucht ist, brennend interessiert sind und möglicherweise einen neuen Fall wittern, sind sie natürlich sofort Feuer und Flamme und kitzeln sämtliche Informationen aus Kommissar Glockner heraus. Es geht also um eine Luise Brachold, 29 Jahre alt, keine Rentnerin, aber baut trotzdem schon ihr eigenes Haus in Marbella. Ihr Mann hatte in seiner Firma Geld unterschlagen, über 500.000 Mark. Das ist allerdings rausgekommen und das Geld muss zurückgezahlt werden. Erik Brachold hatte allerdings zwischenzeitlich einen Surfunfall. Er ist zu weit aufs Meer hinausgesegelt und vor der Küste von Marbella verschollen. Das heißt, seine Leiche ist nicht aufgetaucht, aber er ist auch nicht wieder zurückgekommen. Seine Lebensversicherung hat ihn für tot erklärt, sodass Luise als Begünstigte 500.000 Mark erhalten hat. Und mit diesem Geld sowie dem Erlös eines Grundstücks, das sie noch in der Millionenstadt verkauft hat, jetzt über rund 2 Millionen verfügt, mit denen sie in Marbella ein neues Leben anfangen kann. Der Fall ist, wie gesagt, von Seiten der Versicherung abgeschlossen. Das Geld ist auch schon geflossen. Trotzdem hat Kommissar Glockner ein komisches Gefühl. Er ist nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass Erik Brachold tatsächlich tot ist und dass da nicht ein Versicherungsbetrug vorliegt. Und somit könnte TKKG in Marbella die Augen offen halten und Luise Brachold im Auge behalten. Kommissar Glockner gibt dann eine kurze Personenbeschreibung, damit Sie diese auch erkennen können. Und auch ein besonderes Merkmal von Erik Brachold wird erwähnt. Er ist nämlich eigentlich eine unauffällige Erscheinung, aber er hat 16 Goldkronen im Mund, was ja doch recht außergewöhnlich ist. Was Kommissar Glockner an diesem ganzen Fall komisch vorgekommen ist, war der Versicherungsdetektiv Rüdiger Schleich, der auf den Fall Erik angesetzt war, angeblich nichts herausgefunden hat, aber trotzdem jetzt ohne Angabe von Gründen seinen gut bezahlten Job gekündigt hat, sodass Kommissar Glockner irgendwie den Verdacht hegt, dass der Detektiv herausgefunden haben könnte, dass Erik noch lebt und ihn jetzt erpressen will.
In der nächsten Szene sind wir nun ein paar Tage später. Laut Buch ist es Tag 8, Montagmorgen, auf dem Flughafen. Man könnte die Szene beschreiben als der Schmutzfleck oder, wie Heike es getan hat, das blonde Stiefelweib. Georg hat die TKKG-Bande und Sauerlichs im Luxuswagen der Sauerlichs zum Flughafen gefahren. Sie sind jetzt in einer Gepäckaufgabe. Gabi stolpert und tritt einer hinter ihr stehenden Frau auf den weißen Stiefel. Die Frau ist recht böse, beschimpft Gabi als dumme Göre, was Tarzan auf den Plan ruft. Er empfiehlt der Frau, sie könnte ja versuchen, den Schuh wieder zu reinigen. Sie solle doch Schuhcreme nehmen, aber bitte weiße, mit schwarzer würde es noch schlimmer werden. Das wiederum ruft einen Mann, der auch in der Schlange steht, auf den Plan. Er springt der blonden Frau zur Seite. Tarzan erklärt die ganze Szene. Der Mann möchte von der Frau wissen, ob sie Schadensersatz will. Sie lehnt aber ab, es wäre nicht so schlimm. Er geht also wieder zurück. Klößchen lästert ein bisschen. Es wäre ein 2-Meter-Mann, der einen weichen Keks auf den Schultern hätte. Und dann geben sie ihr Gepäck auf. Im Buch ist das etwas anders. Die Familie Sauerlich ist von Georg schon vorgefahren worden und die Kinder kommen nach. Die Kinder sollen ihr Gepäck auch alleine aufgeben. Hermann Sauerlich meint, dann könnten sie was lernen. Sie sollten einfach alles machen wie Klößchen. Er fliegt ja schon zum dritten Mal. Klößchen sagt auch, ich bin da enorm beschlagen. Alle folgen ihm. Allerdings hat das Vertrauen in seine Beschlagenheit recht schnell Risse, denn er führt sie in die Abflughalle Inland. Sie stehen zwar am Schalter der richtigen Fluglinie, allerdings nach Berlin. Das Zitat, ich bin da enorm beschlagen, kannte ich so von Karl, der das im Hörspiel Duell im Morgengrauen auch sagt, allerdings bezogen auf Antiquitäten. Kurze Zeit später sind alle im Flugzeug. KKG sitzen in einer Reihe. Für Tarzan ist aber kein Platz. Er muss eine Reihe vorne dran Platz nehmen. Er glaubt schon, dass der Platz neben ihm frei bleiben würde, aber dann kommt das blonde Stiefelweib von vorhin und setzt sich neben ihn. Die Frau ist sehr angespannt, redet auch kein Wort, bis das Flugzeug allerdings startet. Dann taut sie auf, beginnt ein Gespräch mit Tarzan. Sie erklärt, warum sie Gabi beleidigt hat, denn die meisten Jugendlichen wären rüpelhaft und dann würde man leicht schimpfen, was Tarzan als Vorurteil abtut und sagt, die meisten Jugendlichen sind völlig in Ordnung, was er aber auch nicht mit Daten belegen kann. Dann entschuldigt sich die Frau bei Gabi, sie wäre natürlich keine dumme Göre, steht auf und geht kurz weg.
Mir fehlt in dieser Szene ein bisschen die Geräuschkulisse. In einem Flugzeug ist es nur wirklich sehr laut. Und dieses Gespräch hört sich so an, als ob die ganze TKKG-Bande das komplette Gespräch zwischen der Frau und Tarzan mithören könnte. Und nachdem Tarzan sie überzeugt hat, dass die meisten Jugendlichen ja völlig in Ordnung sind, dreht sie sich zu Gabi um und entschuldigt sich dann bei ihr. In der Realität kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert. In der Reihe vorne dran kann man bei den Geräuschen, die ein Flugzeug in der Regel im Betrieb von sich gibt, keine vernünftigen Gespräche mehr führen.
Die TKKG-Bande wundert sich jetzt, warum die Frau plötzlich so freundlich ist. Tarzan beobachtet auch, dass die Frau, als sie an dem 2-Meter-Mann vorbeigeht, sich mit ihm leicht zärtlich die Hände berühren. Allerdings kümmert das Klößchen im Moment nicht weiter, denn es gibt endlich Essen und er konnte ja nur 20 Tafeln Schokolade mitnehmen, die auch noch im Gepäckraum sind. Er hat einfach Hunger. Kurze Zeit später kommt eine schwarzhaarige Frau und möchte sich neben Tarzan setzen. Er sagt aber, dass der Platz besetzt ist, was sie ganz erstaunt kommentiert, erkennst du mich nicht? Das macht die Perücke und die Sonnenbrille. Sie würde sich gerne verwandeln. Und natürlich hat Tarzan sie erkannt, das blonde Stiefelweib hat sich in Luise Brachold verwandelt.
Jetzt fragt sich natürlich, was hat Luise Brachold davon, dass sie, bevor sie eingestiegen ist, diese blonde Perücke aufhatte? Aus der Tatsache, dass sie bis zum Start noch sehr angespannt ist und erst danach, nachdem das Flugzeug gestartet ist, auftaut, könnte man schließen, dass sie sich vor jemandem versteckt, den sie auf dem Flughafen oder auf dem Weg zum Flughafen vermutet, dass er ihr folgen könnte. Und nachdem sie gesehen hat, dass der nicht im Flugzeug ist, kann sie sich jetzt wieder zurückverwandeln. Die Frage ist nur, wer soll das sein oder warum hegt sie den Verdacht, dass sie verfolgt werden könnte?
Im Buch gibt es eine Szene mit Luise Brachold am Grab ihres vermeintlich toten Mannes. Dort beobachtet sie einen Mann, den Luise sieht, aber nicht erkennt. Ich vermute, dass sie einfach Angst davor hat, dass dieser Mann erfährt, dass sie nach Marbella fliegt. Denn wie wir später erfahren werden, hat sie ja einen verbrecherischen Plan. Und ich glaube, das ist einfach nur übertriebene Vorsicht.
In der nächsten Szene sind wir jetzt schon im Palasthotel in Marbella. Es ist früher Abend, es ist schon dunkel. Trotzdem wollen Tarzan und Gabi noch den Pool erkunden. Es gibt 2 Pools, die durch einen Kanal verbunden sind. Einer ist hell erleuchtet, der andere liegt im Dunkeln. Das wird später nochmal wichtig, weil Tarzan und Gabi sich in diesem unbeleuchteten Pool verstecken. Beiläufig wird noch erwähnt, dass auch dieser 2-Meter-Typ, mit dem sie am Flughafen schon zusammengerattert sind, im Palasthotel abgestiegen ist und sie haben mitbekommen, dass er Waldemar Luschner heißt. Nun nähern sich sowohl Luise Brachold als auch Waldemar Luschner dem Pool. Sie scheinen ein konspiratives Zusammentreffen zu planen und Tarzan und Gabi möchten die beiden belauschen, was auch funktioniert, weil sie ja in diesem unbeleuchteten Pool ganz gut versteckt sind. Luise und Waldemar machen jetzt einige kryptische Andeutungen. Es ist die Rede davon, dass sie sich morgen offiziell kennenlernen wollen. Luise will morgen einen gewissen Erik anrufen und dieser soll so bald wie möglich verschwinden. Daraufhin trennen sich Luise und Waldemar wieder und gehen getrennt ins Hotel zurück. Und Tarzan und Gabi beraten, was sie denn da jetzt gehört haben. Gabi kommt auf die Idee, sie wollen Erik verschwinden lassen, Das bedeutet, Erik lebt tatsächlich noch, aber Waldemar und Luise planen, ihn zu ermorden, um daraufhin mit der Lebensversicherung in Saus und Braus in Spanien leben zu können. Wenn ich eben im Flugzeug noch über die fehlende Geräuschkulisse gemeckert habe, dann muss ich hier die Geräusche mal loben. Alles, was mit Wasser zu tun hat, dieses Plätschern im Pool, später auch das Meeresrauschen, das ist wirklich überzeugend gemacht. Und auch als Tarzan und Gabi beschließen, durch den Kanal zu tauchen in den nicht beleuchteten Pool, atmet Gabi erstmal tief ein und dann hört man tatsächlich, wie sie untertaucht. Das ist wirklich schön gemacht.
Im Buch hat diese Szene eine andere Charakteristik. Da ist nur davon die Rede, wann rufst du ihn an? Aber wir erfahren weder den Namen Erik noch, dass er verschwinden soll. Insofern wissen wir da als Leser nur, dass ein Mord geplant ist, weil wir vorab schon Gespräche zwischen Luise und Waldemar mitbekommen haben. Tarzan schließt im Buch, dass Erik wohl wirklich tot sei, denn Luise Brachold hat ja schon einen neuen Freund. Aber Gabi hat mehr Lebenserfahrung als er und sagt, das ist nicht logisch zwingend, denn manche Hasen vertragen zwei Macker, einen fürs Herz und einen fürs Geld.
Am nächsten Morgen treffen wir TKKG wieder beim Frühstück. Sie wollen sich beeilen, denn sie wollen ja das ominöse Morgen lernen wir uns offiziell kennen von Luise und Waldemar beobachten. Und deshalb zieht es sie möglichst schnell hinaus an den Pool. Es ist wohl schon ziemlich heiß am frühen Morgen. Da fällt ein geflügeltes Wort, das bei uns auch in allen passenden und unpassenden Gelegenheiten gerne mal zitiert wird. Puh, ist das heiß, da verbrennt man sich ja die Füße. TKKG bezieht also Beobachtungsposten am Pool. Und sie beobachten tatsächlich, dass Luise und Waldemar sich am Pool annähern. Waldemar grinst schon ganz diabolisch. Und als die beiden aufeinandertreffen, fliegt Luise in den Pool, weil Waldemar sie einfach mal so reinschubst. Tarzan greift nun natürlich sofort ein, stellt Waldemar Luschner mit den Worten »Belästigen Sie die Dame nicht« und zitiert damit im Prinzip das Gespräch vom Flughafen. Nachher fragt er auch nochmal »Fordern Sie Schadensersatz, gnädige Frau?«, was auch gestern Waldemar Luschner schon so formuliert hat. Es gibt jedenfalls zuerst ein Wortgefecht und dann ein Handgemenge zwischen Tarzan und Waldemar. Im Verlauf dessen fliegt auch Waldemar Luschner in den Pool. Was ihn natürlich sehr wurmt, dass Tarzan ihn überrumpelt hat. Er kommt auch raus und, na warte, Freundchen, das wirst du mir büßen. Ach so, ja, gut. Und dann fliegt er einfach noch ein zweites Mal in den Pool, weil Tarzan mit seinen Judo-Künsten natürlich Waldemar Luschner weit überlegen ist. Luise entschärft die Situation am Ende mit den Worten, ach, der Herr hat doch nur Spaß gemacht, es war doch nur ein Scherz. Luise und Waldemar ziehen ab Richtung Hotelbar und TKKG bleiben am Pool zurück. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum inszenieren Luise und Waldemar ihr angebliches Kennenlernen dermaßen auffällig? Erstens mal, warum sollte es überhaupt irgendjemanden in diesem Hotel interessieren, ob die beiden sich kennen oder nicht? Und zum anderen, wenn sie sich schon kennenlernen, warum nicht irgendwie zwanglos an der Bar, beim Frühstück, am Buffet oder sonst wie? Warum muss er sie in den Pool schubsen? Und die dritte Frage, wenn einer den anderen in den Pool schubst und ich das beobachte, würde ich davon ausgehen, die kennen sich und albern ein bisschen rum. Dass man fremde Leute einfach so im Vorbeigehen in den Pool schubst, finde ich dann doch irgendwie merkwürdig.
Wenn ich spekulieren müsste, mir kam die Szene so vor, dass Luise erwartet, es gäbe einen Gast im Hotel und dieser Gast dürfte nicht wissen, dass sie Waldemar Luschner schon kennt, als sie im Hotel ankommt. Sie möchte also entweder einem Gast, der schon da ist, diese Szene anbieten oder sie will allen Gästen die Szene anbieten für den Fall, dass der, den sie erwartet, später kommt und im Hotel dann rumfragt, woher kennen sich denn Luise und Waldemar? Die einzige Person, die mir da einfällt, ist eigentlich ihr Mann Erik. Möglicherweise kennt sie ihren Mann so gut, dass sie nicht will, dass er irgendwie auf den Gedanken kommt, sie hätte ein Verhältnis mit Waldemar, vielleicht ist Erik so eifersüchtig. Und möglicherweise käme er dann sofort auf den Gedanken, dass Luise sich Eriks wirklich entledigen will. Aber das ist reine Spekulation. Ich stimme dir aber zu, wenn sich Leute ins Wasser stoßen, dann kennen die sich eher. Und ich wäre auch, wenn mich jemand ins Wasser stoßt, nicht danach freundlich und würde mal in die Bar gehen oder so. Ich wäre ziemlich sauer. Tarzan sagt in der Szene auch, das grenzt an Körperverletzung. Und da bin ich eigentlich auch der Meinung, wenn mich jemand ins Wasser stößt, da kann sonst was passieren. Gerade wenn das Wasser kalt ist und für mich ist alles unter 30 Grad kalt. Die TKKG-Bande döst dann etwas am Pool. Luise und Waldemar sind ja weg. Dann kommt ein Hotelpage mit einer Klingel und er hat eine Tafel dabei. Gabi macht Tarzan darauf aufmerksam. Er ist aber recht müde und antwortet nur mit, hey, ich habe Urlaub. Und da habe ich jetzt eine Fehlererinnerung. Als ich das Hörspielskript abgetippt habe, war ich felsenfest überzeugt, dass Tarzan sagt, nerv nicht, ich habe Urlaub. Und genau so benutze ich den Satz auch schon seit Jahren. Aber ich glaube, das kann ich jetzt nicht mehr umlernen. Auf der Tafel steht Mr. Rüdiger Schleich. Das macht Tarzan natürlich dann wach. Und nach kurzer Zeit steht ein Mann auf und geht in die Hotelhalle. Das heißt, jetzt ist Erik Brachold höchstwahrscheinlich da, der ja nicht tot ist. Seine Frau Luise mit ihrem Liebhaber Waldemar Luschner, die Erik umbringen wollen. Und nun auch noch der höchstwahrscheinlich erpresserische Rüdiger Schleich. In der Hotelhalle steht TKKG bei den Ausstellungskästen für Tauchgeräte und beobachtet die Telefonkabinen. Sie können allerdings nichts hören. Das Gespräch von Rüdiger Schleich dauert auch nur kurz. Er kommt zurück, er ist bleich. Es sieht aus, als ob er möglicherweise Angst hat. Gabi hat den richtigen Gedanken, der allerdings aus heiterem Himmel kommt und nicht wirklich logisch zwingend ist. Sie vermutet nämlich, dass das Telefongespräch Schleich klargemacht hat, er kann Erik Brachold gar nicht erpressen und sein ganzer Plan geht den Bach runter. Karl schließt dann daraus, es muss wohl noch eine zweite Partei geben, die auch an Eriks betrügerisch erworbenem Geld interessiert ist.
TKKG begeben sich jetzt also zurück an den Pool und warten ab, was weiterhin passiert. Dabei bemerkt Tarzan nach einer Zeit einen Lichtreflex aus dem fünften Stock und er schlussfolgert, da steht jemand mit einem Fernglas und beobachtet irgendjemanden am Pool. Ob das jetzt TKKG sind oder Luise und Waldemar oder vielleicht auch Rüdiger Schleich, ist nicht so ganz auszumachen. Aber allein die Tatsache, dass da jemand beobachtet, erregt natürlich Tarzans Neugierde und er möchte jetzt in den fünften Stock hochfahren und sich vergewissern, was da los ist. Der Balkon, von dem aus beobachtet wird, gehört offensichtlich zu einem Zimmer am Ende des Ganges, was es relativ einfach macht, das Zimmer zu identifizieren, um dort mal nach dem Rechten zu sehen, wer dort wohnt und was der mit seiner Beobachtung bezweckt. TKKG fahren also mit dem Lift nach oben. Das ist auch wieder ein relativ alter Lift, der ziemlich lange braucht bis in den fünften Stock. In der Zeit hört man auch nur quietschende Geräusche und keine Gespräche von TKKG. Tarzan klopft jetzt einfach mal ganz frech an die Zimmertür und hat eine hanebüchene Ausrede im Gepäck. Hallo Herr Fandenthal, Ihre Frau hat einen Sonnenstich, kommen Sie schnell. Und dann realisiert er anscheinend gerade, ach nee, Herr Fandenthal, Sie sind das ja gar nicht. Wohnt er jetzt 530 oder 630, sind wir hier in der falschen Etage. Entschuldigung, wir sind auch schon wieder weg. Aber mit diesem Trick hat er zumindest den Beobachter aus Zimmer 530 einmal kurz zu Gesicht bekommen. Und er hat gesehen, dieser Mensch hat 16 Goldkronen im Mund, das muss Erik Brachold sein. Während TKKG sich jetzt von diesem Zimmer entfernen und dabei diese neue Information, dass sie offensichtlich Erik Brachold gerade gegenüber gestanden haben, diskutieren, beobachten sie zwei Männer. Einer von beiden hat einen Revolver, die sich auf den Weg machen zu eben diesem Zimmer von Erik Brachold. Dort klopfen und durch die Tür schon drohen, hallo Herr Steiner oder sollen wir Erik Brachold sagen? Das heißt, die führen auch irgendwas Dunkles im Schilde. Tarzan will das natürlich belauschen, beschließt sich nochmal an die Tür ranzuschleichen, aber Klößchen möchte auch unbedingt mitkommen und tollpatschig, wie Klößchen in den Kassetten nun mal dargestellt wird, stolpert er gegen die Tür und vereitelt ihren Lauschangriff, weil sie buchstäblich mit der Tür ins Haus fallen. Tarzan ist diesmal gar nicht so geistesgegenwärtig, stammelt nur irgendwas rum. Ach, Herr Fandenthal, Ihre Frau, Und Klößchen rettet die Situation dann wieder mit, ach, wir sind ja hier schon wieder falsch, es ist ja schon wieder die falsche Etage. Der Lift muss irgendwie spinnen. Und damit ziehen sie sich aus dieser Situation zurück, sind allerdings jetzt diesen beiden Revolvermännern ebenfalls bekannt, dass diese beiden Jugendlichen möglicherweise eine Gefahr darstellen könnten oder Zeuge sein könnten, dass sie Erik bedroht haben.
Im Buch ist die Szenencharakteristik unterschiedlich, denn Klößchen geht gar nicht mit beim zweiten Belauschen. Tarzan macht das alleine und er ist auch derjenige, der gegen die Tür fällt, die nur angelehnt ist und die Tür aufstößt. Und die Verbrecher sehen auch nur Tarzan. Er muss also die Szene nach Stottern selbst wieder retten. Die TKKG-Bande geht nun runter in die Hotelhalle. Sie wollen warten, bis die Revolvermänner oder vielleicht auch Erik Brachold runterkommen. Und derweil entwickeln sie Theorien. Sie wollen vorerst die Polizei noch nicht benachrichtigen, sondern erst Beweise sammeln, wie TKKG das halt immer gerne mal machen. Dann kommen die beiden Revolvermänner und gehen in den Park und kurze Zeit später kommt auch Erik Brachold runter. Er ist allerdings auch recht weiß und konsterniert, denn sein Plan mit 2 Millionen und seiner Frau an der Costa del Sol zu leben, ist nun im Nichts verschwunden.
Die Frage ist allerdings, woher diese Revolvermänner jetzt plötzlich kommen, woher sie Erik Brachold kennen bzw. wissen, dass der erpressbar ist und man da 2 Millionen holen könnte. Das fällt für mich jetzt auch vom Himmel.
Im Buch gibt es da ein paar Informationen mehr drüber. Einer der Revolvermänner hat ein paar Bekannte in der Unterwelt. Er ist mehr oder weniger der King in Marbella. Und einer derjenigen hat gearbeitet in einer Schönheitsklinik eines dubiosen Chirurgen, der Erik Brachold ein neues Gesicht verpasst hat. Außerdem hat er auch einen Informanten, der ihm gesteckt hat, dass ein Versicherungsdetektiv aus der Millionenstadt die Costa del Sol nach einem Mann namens Erik Brachold durchsucht. Und mit diesen Informationen zusammen baut sich der Boss der Verbrecher in Marbella dann die Theorie auf, da ist Geld für ihn zu holen. Im Palasthotel geht Erik Brachold dann auch in den Park. Er geht direkt zu Luise, die am Grill steht. Luise erkennt ihn. Nachdem er wie Karl einwirft, lächle Erik, lächle, zeig ihr deine Goldkronen. Sie erkennt ihn also an den Zähnen. Im Hörspiel hat Erik Brachold aber nur sich die Haare gefärbt und einen Bart. Erik geht an den Strand. Luise folgt kurze Zeit später. Auch Schleich und Waldemar machen sich auf. Und natürlich will die TKKG-Bande da nicht zurückstecken. Auch sie folgen, alle auf verschiedenen Wegen. Keiner sieht hoffentlich den anderen. Die TKKG-Bande versteckt sich in einem Gebüsch, mal wieder recht weit weg. Sie kann also nur beobachten und nichts hören. Zuerst sind Erik und Luise alleine. Und Luise Brachold wird immer konsternierter, denn ihr Plan ist natürlich jetzt auch nicht mehr durchzuführen. Wenn mehrere Leute Erik Brachold kennen und wissen, dass er lebt, dann kann sie natürlich nicht einfach ohne Gefahr verschwinden lassen, weil man sie dann verdächtigen würde. Dann kommt Waldemar Luschner und auch die anderen Gesellen nicht dazu. Die Verbrecher reden recht einmütig miteinander und Tarzan hat die Theorie, dass sie das Geld jetzt untereinander aufteilen, denn sie werden Brachold nicht alles wegnehmen, denn dann könnte er sich auch der Polizei stellen und sie ans Messer liefern. Zurück im Hotelpark wollen die TKG-Bande natürlich jetzt wissen, wie es weitergeht, gehen die Verbrecher auf die Bank und holen das Geld ab. Tarzan und Willi wollen deshalb die Brachholz weiter beobachten, aber Gabi will auch endlich mal Urlaub haben. Sie möchte nämlich im Meer schwimmen und leiht sich deshalb mit Karl Räder aus und sie fahren beide an einen Strand etwas außerhalb von Marbella, der nicht so voll ist. Gabi geht ins Meer schwimmen und Karl möchte, wie er sagt, sich erstmal verpusten, weil die Fahrradtour doch recht anstrengend war. Kurze Zeit später kommen 2 Männer an. Sie fordern Karl auf, dass er Gabi zurückrufen soll, denn das sei eine Entführung. Karl wird aber ganz mutig. Er warnt Gabi, ruft sie an, dass sie wegrennen soll. Er würde die Verbrecher halten, aber er kriegt leider nur eine Ohrfeige. Der 2. Verbrecher rennt dann Gabi hinterher, die wohl aus dem Wasser zurückgekommen ist. Fängt sie natürlich und Karl wird angewiesen, er solle im Hotel warten. Man würde ihn anrufen und Bescheid sagen, was mit Gabi passiert. Er kann seinen Freunden Bescheid sagen, aber er soll tunlichst die Eltern und die Polizei außen vor lassen. Dann nehmen sie Karl noch die Brille weg, werfen sie in den Sand, damit er sich das Nummernschild nicht merken kann. Karl muss jetzt mit den beiden Fahrrädern alleine ins Hotel zurück. Dauert über 2 Stunden, bis er sie dorthin geschoben hat. Tarzan und Klößchen liegen am Pool, es ist dort nichts passiert. Tarzan bemerkt wohl, dass Karl etwas lediert aussieht, aber als der ihm mitteilt, Gabi wurde entführt und ich zusammengeschlagen, hat Tarzan natürlich nur Ohren für Gabi entführt. Und Karl kriegt einfach von niemandem Mitleid, weder von Klößchen noch von Tarzan und auch nicht im Buch. Tarzan macht sich jetzt Vorwürfe, denn durch seine 2. Belauschungsaktion wurden ja die Verbrecher auf die TKKG-Bande aufmerksam. Und da die Verbrecher sich untereinander geeinigt haben und das Geld aufteilen wollen, bleiben ja nur noch TKKG als mögliche Zeugen, die den Plan vereiteln können. Es war also fast damit zu rechnen, dass die Verbrecher eine Aktion planen, um die TKKG-Bande zumindest für eine gewisse Zeit aus dem Verkehr zu ziehen. TKKG bzw. der Rest entscheiden dann, sie wollen ruhig bleiben bis zum Abendessen, aber dann müssen sie natürlich sauerlich erklären, wo Gabi denn ist. Und Tarzan beschließt dann, sich einen der Revolvermänner zu krallen, von denen er wohl vermutet, dass sie auch im Hotel abgestiegen sind.
Ja, und Tarzan schlussfolgert jetzt auch wahrscheinlich zu Recht, aber auch nicht logisch zwingend, dass die beiden Typen, die Gabi entführt haben, zu den beiden Revolvermännern gehören, die er früher am Tag schon belauscht hat bei Erik Brachold. Es könnte ja so viele Gangster, wie sich da in Marbella gerade versammeln, noch eine 4. Partei sein. Der Tag schreitet voran, Karl bleibt auf dem Hotelzimmer und wartet auf einen Anruf von den Verbrechern, während Tarzan und Willi weiterhin am Pool bleiben und Luise und Rüdiger Schleich beobachten. Von den anderen Verbrechern zeigt sich zunächst keiner mehr. Gegen Abend leert sich der Pool zunehmend, bis irgendwann nur noch Rüdiger Schleich übrig ist und irgendwann nähert sich einer der Revolvermänner. Da es mittlerweile kurz vorm Abendessen ist, sich also der Zeitpunkt nähert, zu dem die Sauerlichs darüber informiert werden müssten, dass Gabi entführt wurde, tritt Tarzan die Flucht nach vorn an, geht auf diesen Revolvermann zu und mit irgendwelchen unerfindlichen Ninja-Moves entwaffnet er ihn. Im Buch klaut er ihm, glaube ich, den Revolver sogar aus dem Jackett. Das heißt, er hat ihn nicht mal in der Hand, sondern trägt ihn irgendwo unauffällig mit sich herum. Aber Tarzan bemächtigt sich der Waffe und der Revolver fliegt in den Pool. Im Anschluss bedroht Tarzan sowohl Schleich als auch diesen Revolvermann mit einem Bleirohr, das er sich wohl im Laufe des Tages irgendwo besorgt hat und will jetzt vehement wissen, wo ist Gabi. Angesichts dieses Bleirohres, das Tarzan dann tatsächlich auch noch einsetzt, knickt der Revolvermann relativ schnell ein, nennt ihm auch seinen Namen, er heißt Heiko Möhlen, und erklärt sich bereit, Tarzan zu Gabis Versteck zu führen. Willi wird schnell nochmal geschickt, Karl zu holen, damit er auch mitfahren kann. Willi und Karl bewaffnen sich unterwegs noch mit Billardstöcken. Und Tarzan ruft jetzt ein Taxi, in dem TKK sowie Möhlen und Rüdiger Schleich sich aufmachen Richtung des Hauses am Stadtrand, wo Gabi gefangen gehalten wird. Der Erzähler hat jetzt auch wieder einen sehr lustigen Satz. Der Taxifahrer wundert sich, das war die seltsamste Fuhre, die er jemals hatte. Ein Mann im Anzug, der sich den Bauch hält, ein anderer Mann im Bademantel, der einen sehr mutlosen Eindruck macht und drei Jungs mit Schlagwerkzeugen finster entschlossen. An diesem Haus am Stadtrand angelangt, ist Tarzans Plan jetzt, das Haus stürmen, alles niederknüppeln, was Widerstand leistet und Gabi befreien, was sich aber gar nicht als notwendig herausstellt, denn Gabi kommt ihnen schon entgegen. Sie berichtet, dass sie einen ihrer Entführer schon selbst mit einer Bratpfanne erledigt hat. Der zweite kommt hinter ihr her und wird von Tarzan mittels seines Bleirohres niedergeknüppelt. Und in dem Moment kommt auch schon die Polizei. Der Polizist berichtet, dass man beobachtet hat, dass am Pool ein Kampf stattgefunden hat und der Revolver, der in den Pool geflogen ist, wurde auch gefunden. Man ging also davon aus, dass die TKKG-Bande entführt werden sollte, was zwar nicht der Fall war, aber trotzdem gereicht hat, um die Polizei dazu zu veranlassen, vermutlich bei der Taxizentrale nachzufragen, wo diese ganze Gesellschaft sich jetzt hin verfügt hat. Tarzan berichtet dem Polizisten nun alles, was er weiß, wie dieser ganze Fall zusammenhängt, dass zunächst mal Schleich, Möhlen und auch die beiden Männer, die Gabi gefangen gehalten haben, verhaftet werden. Außerdem gibt es da noch eine gewisse Gesellschaft im Palasthotel. Da fahren wir jetzt hin, aber zunächst mal erzähle ich Ihnen, wie alles angefangen hat. Also vor einer Woche hat Willi uns eingeladen und dann fadet das Ganze aus und der Fall ist abgeschlossen.
Im Buch endet der Fall etwas anders. In der Szene in der Kassette gibt es einen Satz, wo Tarzan zu dem Taxifahrer sagt, warten Sie, wir fahren gleich wieder zurück. Im Buch hat das auch einen Sinn, denn da kommt die Polizei nicht. Nachdem alle Verbrecher ausgeschaltet sind, sperrt Tarzan diese in den Keller in der Villa ein, wo Gabi vorher war. Sie gehen dann zurück ins Taxi, fahren zur nächsten Polizeidienststelle. Gabi ruft dann auch mal ihren Vater in Deutschland an, damit er auch mal erfährt, dass seine Tochter mal wieder entführt worden ist. Die Polizei verhaftet dann alle Verbrecher auch im Palasthotel. Und das Palasthotel zeigt sich erkenntlich und gibt der TKKG-Bande einen Gutschein für 2 Wochen Aufenthalt. Insofern gibt es vielleicht irgendwann noch Banditen im Palasthotel Teil 2. Kommen wir nun zu unseren Kategorien. Starten möchte ich heute mit einer neuen Kategorie, speziell für TKKG-Bücher, Hinweise auf die Millionenstadt. In diesem Buch bekommen wir 2 solche Hinweise. Willi leitet die TKKG-Bande am Anfang in die Abflughalle Inland. Sie stehen an am Schalter nach Berlin. Und falls Stefan Wolf uns hier nicht komplett auf die falsche Fährte locken will, würde ich daraus schließen, Berlin ist nicht die TKKG-Millionenstadt. Als zweiten Hinweis bekommen wir eine exakte Flugroute. Der Flug von der TKKG-Stadt nach Malaga führt nämlich über Zürich, Genf, Madrid bis zum Zielflughafen. Wir wissen, dass es in einer Reiseflughöhe von 11 Kilometern stattfindet, etwa 3 Stunden dauert, bei einer Höchstgeschwindigkeit von 950 km/h. Wenn man sich nun die Luftlinienentfernungen zwischen den bekannten Städten heraussucht, bleibt ein Kreis von über 1000 Kilometer um Zürich übrig, in dem die TKKG-Millionenstadt liegen kann. schaut man sich dann die Entfernungen von Zürich zu allen vier deutschen Millionenstädten, also Hamburg, Berlin, München und manchmal Köln, ja oder nein, an, dann liegen leider alle Städte deutlich innerhalb von 1000 Kilometern, sodass wir da jetzt, auch wenn die Analyse interessant war, keine weiteren Informationen herausziehen können. Nach diesem Buch würde ich also sagen, dass die Millionenstadt Hamburg, München oder Köln sein könnte.
Welche Verbrechen wurden verübt? Erik Brachold hat diese Unterschlagung begangen, das erfahren wir aber auch nur im Vorfeld, das ist nicht mehr Teil dieses Falles, das passiert in der Vorgeschichte. Luise und Erik Brachold begehen gemeinschaftlichen Versicherungsbetrug und der ist tatsächlich vollendet, weil das Geld an Luise ja bereits ausgezahlt wurde. Erik hat darüber hinaus seinen Tod vorgetäuscht. Ob das per se schon strafbar ist, habe ich nicht so wirklich rausgefunden. Da er sich dann aber unter falschem Namen als Heribert Steiner im Palasthotel eingemietet hat, könnte ich mir vorstellen, dass da nochmal Identitätsdiebstahl oder Urkundenfälschung, falls er sich einen neuen Pass besorgt hat, einschlägig sein könnte. Der Versicherungsdetektiv Rüdiger Schleich hat ja glasklar herausgefunden, dass Erik Brachold noch lebt und dass sein Arbeitgeber die Versicherung betrogen werden soll. Dass er das seinem Arbeitgeber vorenthält, kann mit Sicherheit auch nicht straflos ausgehen. Wie dieses Vergehen allerdings benannt wird, kann ich jetzt nicht sagen. Arbeitsverweigerung? Möglicherweise ist es Mitwisserschaft oder sogar Beihilfe zu Versicherungsbetrug. Die Revolvermänner um Heiko Möhlen, natürlich Entführung von Gabi, Körperverletzung an Karl, Erpressung, Nötigung, das ganz normale Programm von TKKG-Verbrechern. Aber auch Tarzan hat sich hier mal wieder nicht so ganz mit Ruhm bekleckert. Die Szene am Pool, als er Heiko Möhlen entwaffnet, jemandem, der mich bedroht, die Waffe aus der Hand zu winden, fällt mit Sicherheit unter Notwehr. Aber so wie die Szene hier geschildert wird, geht Tarzan ja auf Möhlen zu, der möglicherweise seine Waffe noch nicht mal gezogen hat, und klaut ihm die Waffe aus dem Jackett und schmeißt die einfach in den Pool. Ist es Diebstahl? Sachbeschädigung? Auf jeden Fall die Aktion mit dem Bleirohr, wo Tarzan Heiko Möhlen dazu zwingt, ihm das Versteck von Gabi zu verraten, läuft mit Sicherheit unter Nötigung. Interessant fand ich die Frage, ob Waldemar Luschner ungeschoren aus dieser ganzen Sache hervorgeht. Man könnte sagen, dass er mit Luise einen Mord geplant hat. Das wäre also Verabredung zum Mord. Allerdings wird es schwer werden, ihm das nachzuweisen. In der Kassette haben Gabi und Tarzan belauscht, dass Erik verschwinden soll, was jetzt nicht wirklich ein eindeutiger Hinweis auf einen Mord ist. Im Buch haben sie, glaube ich, nicht mal das belauscht. Insofern wird es schwierig sein, Waldemar Luschner irgendwie zu belangen.
Ginge das heute noch? Der Versicherungsbetrug an sich würde ich sagen, ja. Solange man für tot erklärt werden kann, ohne dass es eine Leiche gibt, kann man auch einen solchen Versicherungsbetrug begehen. Ich vermute im aktuellen Fall, dass es wahrscheinlich so war, dass die spanische Polizei ermittelt hat, die Ergebnisse dann an die deutsche Versicherung oder die deutsche Justiz überstellt hat und dann in Deutschland entschieden wurde, ja, Erik Brachold ist tot. Wie lange die Fristen sind, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht, dass das so geht wie in der Kassette oder im Buch, dass es sich nur um wenige Wochen handelt. Schwierig finde ich dann, unerkannt zu leben. Denn natürlich wird, wenn der Tod einmal festgestellt ist, niemand aktiv weiter nach Erik Brachold suchen. Aber sobald irgendwo mal ein Verdacht aufkommt, und sei ja auch nur in der Unterwelt, heutzutage hinterlässt ja jeder dutzendweise Spuren. Vielleicht gibt es DNA von Erik Brachold, sodass man auch nach 40 Jahren noch feststellen kann, dass Heribert Steiner Erik Brachold ist. Es gibt mit Sicherheit Gebissbilder, als seine 16 Goldkronen gemacht wurden. Und auch das könnte irgendeinem Arzt auffallen. Und als Heribert Steiner wird er ja höchstwahrscheinlich nicht die ganze Zeit mit Unterweltärzten kommunizieren. Daneben gibt es Handybilder überall. Und wenn er wirklich nur sich einen Bart wechseln lässt und die Haare färbt und Gesichtserkennungssoftware besser wird, und das auch noch ausgeweitet wird durch Überwachungen an Flughäfen oder sonstigen öffentlichen Plätzen, dann müsste ein Verbrecher dieser Art ja komplett unter dem Radar leben. Das heißt, man könnte überhaupt nichts öffentlich machen, zum Beispiel auch nicht irgendwie Amateursportler werden und dann eine Trophäe einheimsen. Zumal es auch immer schwierig ist, wenn man dort verschwindet und seinen Tod vortäuscht, wo man effektiv leben will. Hier im Fall ist es ja so, Erik Brachold baut ein Haus. Das heißt, er ist an der Costa del Sol mehr oder weniger zumindest teilweise bekannt. Dann verschwindet also Erik Brachold und dann kommt ein sogenannter Heribert Steiner, der aber wahrscheinlich dieselben Hobbys hat und wie im Buch steht, auch noch gleich geht. Das heißt, das wird dann sehr schwierig, für immer unerkannt zu leben. Wenn es so ist wie im Buch, dass Erik Brachholz sich sein Gesicht chirurgisch verändern lässt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das psychologisch sehr schwierig ist. Zu der dauerhaften Angst, dass man generell entdeckt wird, kommt dann auch noch die Belastung, mit einem fremden Gesicht herumlaufen zu müssen. Unbeschwert 2 Millionen an der Costa del Sol genießen, das stelle ich mir komplett anders vor.
Kommen wir zum Fazit. Ich muss sagen, je genauer ich mich mit dieser Folge befasst habe, desto weniger mag ich sie. Ich kann sie immer noch als Hintergrundberieselung mir anhören, wenn man nicht so genau zuhört oder sie eben lokal hört und ein paar lustige Dialoge sich anhört. Die Stellen, die zum geflügelten Wort geworden sind, zum Beispiel mit »Hey, nerv nicht, ich habe Urlaub« oder »Da verbrennt man sich ja die Füße«, das ist alles immer noch lustig. Aber sobald ich mich länger mit der Handlung befasse, kann ich die Folge eigentlich nicht mehr gut finden. Da ist zuerst das Thema, dass es um Mord geht, was für Kinderkrimis sowieso schon ein ziemlich starkes Stück ist. Und außerdem ist der Plot für mich, je mehr ich darüber nachdenke, einfach unlogisch, nicht nachvollziehbar. Die Revolvermänner, die Erik Brachholz erpressen, fallen für mich vom Himmel. Die Schlussfolgerung, nachdem TKKG Rüdiger Schleich beim Telefonieren beobachtet haben, dass die Erpressung jetzt nicht mehr läuft und dass da noch eine andere Partei Forderungen stellt, ist für mich durch nichts zu begründen. Das fällt einfach vom Himmel. Da hilft es auch nicht mehr viel, dass möglicherweise einige Unlogischkeiten durch das Buch erklärt werden könnten. Wenn ich nur das Hörspiel betrachte, ist der Plot für mich einfach nicht nachvollziehbar. Insofern gibt es von mir einen gerade noch neutralen Daumen mit Tendenz nach unten.
Ich finde die Kassette lustig. Sie gefällt mir auch besser als das Buch. Es ist für mich eine Easy-Listening-Kassette mit Sommeratmosphäre. Ich verbinde das auch immer mit Sommerurlaub, mittlerweile mit unseren eigenen Urlauben auf den Kanarischen Inseln, früher mit dem Urlaub mit meinen Eltern. Wir sind zwar nie nach Spanien gefahren, aber immerhin nach Österreich und das lag ja auch im Süden. Ich mag die Wassergeräusche. Ich muss da immer an den Pool denken und an die Überlaufrinne. Das verbinde ich alles mit Sommer und Sonne. Was mir in der Analyse aufgefallen ist und was mir so nicht klar war, ist, dass in diesem Fall TKKG eigentlich sehr wenig tut und mehr oder weniger immer nur observiert, noch nicht mal belauscht, sondern meist wirklich nur zuschaut. In der Regel mag ich solche Szenen eigentlich nicht. Aus nostalgischen Gründen funktioniert das hier aber eigentlich ganz gut, zumal die Szenen auch noch recht klein sind. Und als Hörer bekommt man neue Informationen, die auch gleich von TKKG in neue Theorien eingebaut werden. Und das finde ich eigentlich immer recht gut. Insofern ist es nach wie vor eine Kassette, die ich mir weiter anhören werde. Und von mir gibt es einen Daumen nach oben. Damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. In der nächsten Podcast-Episode werden wir ein Hörspiel aus der Reihe Die drei Fragezeichen besprechen. Darin findet Justus den entscheidenden Hinweis diesmal in der Küche. Bis in 4 Wochen.